Wege zueinander dank Seelenhygiene. So heißt unser Thema heute. Und ich bin so dankbar für diese wunderbare Lobpreiszeit, denn hygienische Themen sind ja manchmal ein bisschen schwierig und jetzt können wir richtig gestärkt daran gehen. Also beim Begriff Hygiene denke ich zum Beispiel an Autobahntoiletten und da fällt mir es wirklich schwer, den Weg zueinander zu finden. Ich denke auch an operierende Ärzte, die darauf achten sollen, dass alles hygienisch zugeht. Und wenn sie das nicht machen, dann gibt es zwar Wege zueinander, aber die enden dann vor Gericht und das ist auch nicht schön. Von daher ein nicht so leichtes Thema, Seelenhygiene. Mit unserem Innersten, mit unserem Herzen, mit unserer Seele, ja, ist es auch so, wenn es da drin okay ist, dann können wir auch leicht dem anderen begegnen. Wenn es uns in unserer Schaltzentrale unseres ganzen unserer Persönlichkeit im Herzen, wenn es uns da gut geht, tun wir uns nicht schwer, auf andere zuzugehen. Wenn es da drin unhygienisch ist, wenn es da drin verworren ist, verquer ist und so weiter, dann gelingen die Begegnungen mit anderen auch nicht so gut. Ein Bibelwort aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 6, Vers 45, da sagt Jesus uns, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Da wird für mich deutlich, wie wichtig es ist, wie es in uns aussieht, für das, was aus uns hervorgeht, wie wir dann dem anderen begegnen. Wer ist verantwortlich dafür, wie es in uns aussieht? Wer muss sich darum kümmern, um das, wie es in uns aussieht? Sind es die Eltern, die einen erzogen haben? Sind die verantwortlich für das, was aus mir geworden ist? Oder ist es mein Partner, mit dem ich mein Leben teile? Vielleicht mein Chef auf dem Arbeitsplatz, der mir gerade zu schaffen macht durch sein Verhalten? Eigentlich ist es logisch, wir sind für uns verantwortlich für das, was in uns ist. Aber wir haben halt eben Schwierigkeiten im Alltag, das auch so zu realisieren. Wenn der Partner uns nervt mit seinem Verhalten, dann sehen wir natürlich zuerst das Problem bei ihm. Dann meinen wir, er ist schuld daran, mit dem, dass wir uns jetzt ärgern und dass wir grantig sind. Oder wenn Kinder nicht auf uns hören, erleben ja die Erziehenden immer wieder, bringen die uns an unsere Grenzen. Und klar meinen wir dann, das Problem ist bei ihnen. Aber ich durfte im Lauf meiner Zeit entdecken, ich bin verantwortlich für das, was ich aus der Situation mache. Oder wenn wir uns an einen Seelsorger wenden mit unserem Problem, dann übersehen wir schnell, dass wir verantwortlich sind für unser Inneres. Dann meinen wir, er muss jetzt die Lösung haben. Er muss uns jetzt den richtigen Rat geben, wie wir aus der schwierigen Situation rauskommen. Die anderen sind natürlich immer auch alle beteiligt an den Problemen, die wir haben. Aber viel mehr als alle anderen entscheidend sind wir selber. Das ist wie im Grunde, ja, wenn man ein Grundstück kauft, dann ist man verantwortlich für das Grundstück, das man gekauft hat. Und wenn dann irgendwelche Vergiftungen im Boden festgestellt werden, dann ist der Eigentümer dafür verantwortlich und muss tätig werden. Kann er nicht sagen, ja, wusste ich alles nicht und so weiter. Der Vorbesitzer wusste vielleicht auch nicht und so wird es immer weitergereicht werden. Der ist vielleicht nicht mehr erreichbar. So ist es auch mit unserer Seele, mit der Hygiene unserer Seele. Wenn wir erkennen, dass wir verantwortlich sind für die Hygiene unserer Seele, dann haben wir schon was ganz Wesentliches verstanden. Ich habe mal von einem Mann gehört, der hat im Eifersuchtswahn seine Frau umgebracht. Schlimme Sache. Es ging dann weiter, dass er in eine Psychiatrie gekommen ist. Die wollten ihm helfen. Und die haben ihm dann versucht zu helfen auf die Art und Weise, dass sie gesagt haben, es waren doch nicht sie, die wollten ihn entlasten von der Schuld, die er verspürt hat. Die wollten, haben dann gesagt, das waren doch nicht sie, das war doch ihre Krankheit. Ja. Und er hat immer gesagt, aber es waren doch meine Hände. Er hat etwas gespürt von der Verantwortlichkeit, die er hat, dass er sie nicht auf seine Krankheit abschieben kann, sondern dass es Teil von ihm ist und dass er der Einzige ist, der dafür wirklich gerade stehen kann. Und er wollte dafür gerade stehen. Es hat ein paar Jahre gedauert, eigentlich viele Jahre. Ich habe erst vor ein paar Jahren verstanden, dass das, was Gott uns im Schöpfungsauftrag sagt, nämlich macht euch die Erde untertan, dass das zuallererst mal für mich und mein eigenes Leben gilt. Ich habe uns ein Psalmwort mitgebracht aus Psalm 8, ab Vers 7. Da heißt es, Gott, du machst ihn den Menschen zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir begreifen, unsere Seele ist das Allerheiligste, ist das Kostbarste, ist die zentrale Stelle in unserer Persönlichkeit, wo die richtungsweisenden Entscheidungen getroffen werden. Und dass wir erkennen, dass wir dafür Verantwortung übernehmen sollen und auch immer mehr lernen, Verantwortung übernehmen zu wollen. Wir sind doch viel mehr als die Fische des Meeres und alles das, was da im Psalm aufgezählt ist. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen, wie kostbar, wie wichtig wir sind und unsere Seele, dass wir zum Seelsorger, zum allerersten Seelsorger für unsere eigene Seele werden. Das können wir nicht delegieren, nicht an einen Pastor oder an einen Psychologen oder an den Partner oder wen auch immer. Wir sind von Gott berufen, Verantwortung für unser Innerstes zu übernehmen. Es gibt ein prominentes Brüderpaar in der Bibel, wo das nicht so ganz gelungen ist und die Wege zueinander dann auch schmerzlich geendet haben. Tragisch geendet haben. Erste Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 3. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, sein Bruder, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Ich mache mal kurz eine Unterbrechung. Versuchen wir nochmal zurückzufinden zu dem Brüderpaar, wo es schwierig war. Also der eine bringt von den Früchten des Ackerbodens Gott ein Opfer und Abel, sein Bruder, war Schafhirte von seiner Herde. Und es heißt weiter in 1. Mose 4, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hast du dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Das Problem von Kain ist, er erlebt sich gegenüber seinem Bruder als zurückgesetzt. Das ist das Problem. Und dann passiert das volle seelische Programm. Wut, Zorn, gesenkter Blick. Man hört, also ich höre ihn förmlich schnauben da so. Und Gott spricht es an. Aber wer ist in der Verantwortung für das, was aus dieser Situation jetzt wird. Ist Gott in der Verantwortung, weil er auf Kains Opfer nicht geschaut hat? Weil er auf Kain nicht geschaut hat? Oder sind es die Eltern von Kain? Sind die in der Verantwortung für die Situation, weil sie das Gebot übertreten haben von Gott und deswegen aus dem Paradies raus mussten? Er selbst, Kain, ist verantwortlich für das, was aus dieser Situation wird, weil sich in ihm entscheidet, in seinem Herzen, in seiner Seele, was nun weiter wird. Wir Menschen, wir sind von Gott berufen, von unserem Schöpfer berufen, Verantwortung für unser Innerstes zu übernehmen. Das nicht zu delegieren, nicht abzugeben an andere, sondern die volle Verantwortung für das zu übernehmen, was in uns passiert. Was wäre gut gewesen für den Kain? Gott bietet es ihm ja geradezu an. Nimm dir eine Auszeit. Warte, bis die Stresshormone abgebaut sind. Das ist alles inzwischen erforscht, wie das in uns abgeht. Bei Kindern sind es ja auch die bewährten Ratschläge, wenn die sich irgendwie knubbeln und so weiter, dass dann die Eltern sagen, wir trennen die, sollen sich eine Auszeit nehmen, 5 Minuten Zeit zu geben, bis der ganze Stress im Blut wieder abgebaut ist. Und dann kann man wieder klarer denken, klarer schauen. Im Grunde ist es das, was Gott dem Kain anbietet. Und er möchte sogar im Grunde eigentlich ja mit Kain ins Gespräch kommen. Aber Kain lässt sich nicht drauf ein. Hätte Kain an der Stelle auf seine Seelenhygiene geachtet, was da mit ihm los ist in seinem Innern, hätte es wunderbar mit seinem Bruder weitergehen können. Leider will oder kann sich Kain nicht drauf einlassen. Er bringt seinen Bruder um. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von Wege zueinander. Es ist die endgültige Trennung voneinander. Es muss nicht immer so dramatisch zugehen wie bei Kain und Abel und dann so tragisch enden wie bei den beiden. Es kann auch ganz anders laufen. Ich denke da zum Beispiel an einen Jungen, 8 Jahre alt, seine Eltern trennen sich. In ihm stellt sich dieses Gefühl ein, ich bin nicht gewollt. Mein Vater hat mich verlassen, jetzt bin ich allein. Familie zerbricht, der Traum von Familie, der für Kinder ganz wichtig ist. Er entfremdet sich zusehends von seinem Vater und 5 Jahre später nach der Trennung der Eltern kommt es dann zum Bruch mit dem Vater. Der Junge sagt zu seinem Vater, Papa, du bist für mich gestorben, ich will keinen Kontakt mehr mit dir. Der Vater versucht alles, um irgendwie die Beziehung zu verbessern, aber der Sohn sagt, nein, nicht mehr. Durch die Trennung der Eltern ist was in der Seele des Jungen passiert. Es ist ein Bruch passiert mit seinem Vater, der dann nur noch als Erzeuger gesehen wird, aber wo die Herzensverbindung, die eigentlich da sein sollte, zwischen einem Kind, einem Vater, einem Kind, die kann nicht mehr gelebt werden, die ist blockiert. Vater ist hilflos, egal was er unternimmt, der Sohn blockt ab und gibt dem Vater keine Chance. Auch so Sachen können passieren, dann ist derjenige nicht gleich erledigt, so wie bei Kain und Abel, wie es da passiert ist, wo der Bruder der eine Bruder den anderen umgebracht hat. Aber in so einer Aussage, Vater, du bist für mich gestorben, kommt eigentlich das Gleiche zum Ausdruck, auch wenn es noch nicht endgültig vollzogen ist. Wie wichtig wäre da Seelenhygiene? Dass das, was da passiert ist im eigenen Herzen, durch die Dinge, die sich im Leben ereignet haben, wie auch immer, dass die bearbeitet werden können, dass die geklärt werden können und dass etwas Neues entstehen kann, dass neue Wege zueinander gefunden werden können. als die Gedanken zu der Predigt so entstanden sind, vor vielen Wochen, hatte ich etwas nicht im Blick, über das ich jetzt in der Predigt weiter predigen möchte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dann so Themen reinkommen wie Vergebung, Versöhnung, bittere Wurzel, wie kann man das bearbeiten, Seelsorge. Das waren so alles Themen, die mir vor Augen standen, als es so gewachsen ist mit der Formulierung Wege zueinander dank Seelenhygiene. Und als ich dann jetzt so an dem Handout gearbeitet habe, das ihr nach dem Gottesdienst wieder bekommt, da ist mir so eine Sache klar geworden und die ist für mich das Allerwichtigste bei dem Thema. Und darum soll es jetzt in der Predigt weitergehen. Was ist besser, als gegen Krankheiten zu kämpfen, gegen Krankheiten kämpfen zu müssen? Was ist besser als das? Was kann man tun? Für die Gesundheit sorgen, genau, in die Gesundheit investieren. Das ist so eine wichtige Sache. Das ist im Grunde auch, wenn man ständig Feuer löschen muss oder sowas, ist auch blöd. Weil wenn man das Haus feuerfest macht oder einfach so macht, dass es gar nicht erst anfängt zu brennen, ist es viel, viel besser. Man muss nämlich dann anschließend auch nicht aufbauen, wenn das alles ausgebrannt ist. Und genauso ist es auch mit unserer Seele. Und ja, was ist das Beste, was unserer Seele passieren kann? Was ist die beste Prophylaxe gegen Verschmutzungen, damit wirklich es hygienisch in unserer Seele zugehen kann? Was ist die vorbeugende Seelenhygiene? Was ist das Allergesündeste, das Allerbeste? Wie bitte? Die Liebe, das ist schon ganz heiß dran, was ich jetzt so vor Augen habe. Die Liebe, Friede, ja, das sind alles so Sachen. Und wo kommt es her? Dankbarkeit wurde noch gesagt. Zufriedenheit. Und wo kommen all die Dinge her? Erfüllt vom Heiligen Geist, von Gott. Ja, das ist mir gestern nochmal so klar geworden durch ein häusliches Ereignis, das werde ich aber jetzt nicht ausführen werde. Wenn unsere Seele angefüllt ist mit Gott, wenn wir voll sind mit Gott, Tempel des Heiligen Geistes, wenn seine Liebe wirklich uns durchdringt, sein Friede, seine Gelassenheit, alles das, was ihr jetzt gerade so zusammengetragen habt, ist es das beste Mittel, um gut Wege zueinander finden zu können. Wenn es uns gut geht, dann kann auch der Kontakt zum anderen gut werden. Auch da habe ich ein Bibelwort mitgebracht, 2. Korinther 4, der erste Teil von Vers 6. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Ich wurde gestern bei diesem häuslichen Ereignis, was ich jetzt nicht weiter ausführe, erinnert an etwas, was ich mal live mitbekommen habe. Ein Junge, auch 8 Jahre, also heute sind es immer 8-jährige Jungen, die hier als Predigtbeispiele auftauchen, da durfte ich mal miterleben, wie der extreme Ängste gehabt hat. Durch ein ganz blödes Ereignis, was er so wahrgenommen hat, es war nur eine kurze Spanne, vielleicht 10 Sekunden, sieht er was und das, was es an Ängsten in ihm ausgelöst hat, die ist er nicht mehr losgeworden. Und dann durfte ich miterleben, wie dieses Kind anscheinend während eines Gebetes vom Heiligen Geist erfüllt worden ist und von seiner Kraft. Denn anschließend waren diese Ängste wirklich wie weggepustet. Das war ohne, dass man irgendwie jetzt als Eltern geholfen hätte, dem Kind viel praktisch das zu verstehen, es einzuordnen oder sowas auf dieser kognitiven Ebene oder dass jetzt ein Psychologe da gearbeitet hätte oder sonst irgendwas, sondern es war ein Gebet und in diesem Gebet hat der Heilige Geist etwas in diesem Kind verändert und das hat es anschließend ausgedrückt nach diesem Beten, ich fühle mich wie schwebend. Ja? Also diese Last, die auf der Seele war, die das Kind gespürt hat, die es runtergedrückt hat, die war plötzlich wie weggepustet, die war weg. Und das Kind beschreibt es in seinen Worten, ein 8-jähriger Junge: Ich fühle mich wie schwebend. Und es ist ja eigentlich überhaupt kein Wunder, dass wenn Gott auf seine liebevolle, positive Weise einmarschiert, dann muss die Dunkelheit weichen. Er ist das Licht, die Finsternis, die verschwindet automatisch, wenn Gott kommt. Es war so stark, das so miterleben zu dürfen. Und spannend war es dann am nächsten Tag. Wie geht's weiter? Nämlich Streit mit dem 3 Jahre älteren Bruder. Also war offenbar nicht von langer Dauer, war so dann die Vermutung. Die Mutter kriegt das Ganze mit, macht was Gutes, trennt die beiden Streithähne, Auszeit zum Runterfahren, das, was damals bei Kain und Abel ja nicht gelungen ist. Eine Stunde Pause und dann passiert es. Der 8-Jährige geht auf seinen 3 Jahre älteren Bruder zu, reicht ihm die Hand und sagt: Du, es tut mir leid, dass wir vorhin so blöd gestritten haben. Und das war der Hammer, denn das hat der Knabe noch nie gemacht. In den Konflikten mit seinem älteren Bruder hat er immer versucht, sich zu beweisen, immer zu behaupten, nie klein beigegeben. Das Letzte, was er gemacht hätte, wäre von sich aus, ohne dass irgendjemand auf ihn einwirkt, auf seinen älteren Bruder zuzugehen, ihm die Hand der Versöhnung zu reichen und zu sagen, in der Formulierung: Es tut mir leid, dass wir vorhin so blöd gestritten haben. Und alles war geklärt. Hat keiner weiteren Worte gebraucht. Es war perfekt wieder. Wenn Gott mit seinem Geist uns erfüllen kann, wenn er mit seinem Licht kommen kann in unsere Dunkelheiten, dann werden die Wege zueinander leicht. Dann können wir auch das erleben, die Last, die uns noch so runterdrückt, die wird uns genommen. Und wir können auch wieder aufrecht gehen. Wir können vielleicht sogar so erleben, wie der kleine Kerl mit 8 Jahren, schwebend, mit einer Leichtigkeit. Erfüllt zu sein mit Gott, dass wirklich ganz Gott ganz in uns sein kann, dass wir ganz mit Gott voll sind, das ist die beste seelenhygienische Maßnahme, wo gibt. Ich sag's mal so platt, es gibt nichts Besseres. Unser Gott und Schöpfer, er ist das Licht der Welt. Und das Licht treibt alle Finsternis aus. Ich habe noch 2 Gleichnisse mitgebracht, wo etwas von dem zum Vorschein kommt oder zum Ausdruck kommt, wie sehr wir auf dieses beste Mittel für seelische Gesundheit achten sollten, uns danach ausstrecken sollten, alles dran setzen sollten, das zu erleben. 2 Gleichnisse von Jesus aus Matthäus 13, ab Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. In Klammern, und damit gehört ihm der Schatz. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich wünsche uns, dass wir das wirklich so machen können, wie Jesus es uns da in diesen Gleichnissen zeigt, dass wir wirklich uns danach ausstrecken, den lebendigen Gott selber zu erleben, in unserem Leben, in all dem, was schwierig ist, dass wir darauf unsere Priorität setzen, dass wir sagen: Jesus, komm und erfüll mich. Du weißt, was alles unhygienisch ist in mir, wo ich wirklich Autobahntoilette bin in meiner Seele. Danke, Jesus, dass du hineingekommen bist in den stinkenden Stall. Und genauso kommt Jesus auch in die stinkende Autobahntoilette in meinem eigenen Herzen rein und möchte da Schritt für Schritt ja, seinen guten Geist reinbringen und dass das andere alles nebensächlich wird. Und ein letztes Bibelwort von Jesus, Matthäus 7, Vers 7, wo Jesus uns sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Das heißt, wenn wir noch nicht den Schatz im Acker gefunden haben oder über die Perle gestolpert sind, dann gibt es trotzdem etwas, was wir tun können, wo wir selber Verantwortung übernehmen können für unser eigenes Herz, wo wir Seelsorger sein können für unsere eigene Seele, nämlich indem wir Jesus beim Wort nehmen, indem wir zu ihm kommen und ihn bitten, damit er uns gibt, dass wir suchen, damit wir finden können. Und dass, wenn wir merken, irgendwie, wir haben so das Gefühl, wir stehen schon vor der Tür, aber kommen nicht rein, dass wir dann anklopfen und es wird uns geöffnet werden. Wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Auch wenn wir uns schwer damit tun, gerade auch als Christen, Gott beim Wort zu nehmen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie lange ich gebraucht habe, bis wirklich das Wort Gottes angefangen hat, in mir lebendig zu werden. Und diese Hoffnung hochzukommen, dass Gott wirklich zu seinem Wort steht. Denn es ist umkämpft, der Bereich, das Allerheiligste in uns, unser Herz, unsere Seele. Denn der Feind Gottes, der setzt natürlich alles dran. Und er hat Schliche ohne Ende. Der setzt alles dran, um uns von unserem kostbarsten Schatz fernzuhalten. Das zu verhindern, dass wir genau dahin kommen, ja, was Jesus beschreibt in den Gleichnissen, dass wir den Schatz im Acker finden, oh, die kostbarste Perle, dass wir erleben, wie Gott uns erfüllt und wie unsere Probleme, die wir haben, in den Hintergrund treten. Wege zueinander, dank Seelenhygiene. Ich wünsche uns, dass wir nach diesem Gottesdienst oder jetzt auch in diesem Gottesdienst oder wann auch immer aufstehen können, sagen, ich will Verantwortung für meine eigene Seele, für mein eigenes Herz übernehmen und ich will mich ausstrecken nach dem besten Seelenhygieniker, den es gibt dieser Welt, nämlich nach Gott, nach seinem Sohn Jesus Christus, nach dem Heiligen Geist, damit wir wirklich angefüllt werden können mit Gott und mit seiner Liebe, wirklich randvoll werden. Und das ist dann auch das beste Mittel, um Wege zueinander finden und gehen zu können. Amen.